Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. In dieser Folge geht es um die ersten Jahrzehnte des Fachbereichs Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung an der Gesamthochschule, heute Universität Kassel. Der Fachbereich feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Am Jubiläumsfest Ende Mai gab es eine Gesprächsrunde zum sogenannten Kasseler Modell mit den ehemaligen ProfessorInnen Inken Baller, Gernot Minke und Thomas Herzog.
Herzlich willkommen zum großen Festakt 50 Jahre ASL an der Uni Kassel. Wir haben ein großes Programm heute vorbereitet. Um 14 Uhr haben wir jetzt direkt die große Gesprächsrunde mit ehemaligen Professoren der Uni Kassel, damals noch Gesamthochschule. Mein Name ist Alexander Stumm vom Fachbereich Architektur, Theorie und Entwerfen. Das ist meine Kollegin Florin Schüschke vom Bauwirtschaft-Fachgebiet. Wir werden heute den ersten Teil dieses Festaktes moderieren und das Thema ist das Kasseler Modell, das jetzt seit 50 Jahren gelebt wird. Was ist das Kasseler Modell? Ich habe mir einige Stichpunkte zusammengeschrieben. Integrierte Gesamthochschule, in dem eben auch ein Studium ohne Abitur möglich sein sollte, zweistufiges Diplom, Projektstudium, praxisorientierte Ausbildung und forschende Lehre. Große Begriffe, die teilweise sehr visionär waren und heute gegenwärtige Praxis sind. Nicht nur in Kassel, sondern eben auch Deutschland und europaweit. Aber diese Begriffe möchten auch mit Leben gefüllt werden und deswegen haben wir heute dieses Programm initiiert mit verschiedensten Perspektiven von 50 Jahre Gesamthochschule / Uni Kassel und diese verschiedenen großen Ansprüche und diese großen Konzepte, die letztlich mit dem reformpädagogischen Konzept der Gesamthochschule ins Leben gerufen wurden, 1971 und dann 1973 im Fachbereich, damals noch Organisationseinheit, Architektur, Stadt, Landschaftsplanung, eben auch zum ersten Mal integriert in Architektur übersetzt wurden. Diese großen Begriffe wollen wir heute diskutieren und wir freuen uns sehr, dass wir drei großartige Gäste heute für die erste Runde gewinnen konnten. Aus der ersten bzw. zweiten Stunde von der Uni Kassel, wenn man so möchte. Und wir beginnen mit Florin, du darfst Inken Baller anmoderieren.
Ja, herzlich willkommen auch von mir und vor allem herzlich willkommen Inken Baller, Gernot Minke und Thomas Herzog. Ich habe jetzt die große Freude, Inken, dich kurz vorzustellen. Du bist 1985 als erste Professorin hier im Bereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung an die Universität Kassel berufen worden. Du hast seit den späten 60er Jahren gemeinsam mit deinem damaligen Partner Hinrich Baller vor allem in Berlin gebaut. Ein Gebäude von euch steht aber auch hier in Kassel. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, ist das ein Besuch, der sehr nah ist. Das ist hier in der Documenta Urbana in Kassel. Die Gebäude von euch sind zum großen Teil soziale Wohnungsbauten und allein das ist eigentlich schon ihr Vermächtnis. Vor allem aber muss man die räumliche Vielfalt und die Qualität eurer Grundrisse wirklich enorm hervorstellen. Sowas ist im sozialen Wohnungsbau mehr oder weniger einmalig. Die fließenden Räume, große Räume, die ineinander übergehen, vor allem aber auch die offene Verbindung zwischen den Innen- und Außenräumen eurer Wohnungen und die Grünräume vor den Wohnungen, die die ganzen Ensembles heute zu grünen Oasen machen. Hier auf dem Bild das Frenkelufer in Berlin. Soweit kurz zu dir und dem Hintergrund. Wir machen das jetzt so, dass wir erst Fragen zur Gesamthochschule Kassel an euch drei stellen. Wir stellen das die ganze Gespräch thematisch unter den Aspekt vom ökologischen Bauen. Zunächst aber, wie gesagt, geht es um dieses reformpädagogische Experiment, was die Universität Kassel oder damals Gesamthochschule Kassel war. Und dazu erzähl uns doch, wie bist du nach Kassel gekommen? Was hat dich dazu gebracht, an diese Hochschule zu gehen? Wofür stand sie damals und wie war der Geist hier zu dieser Zeit?
Die Verbindung zu der Hochschule ist wahrscheinlich über die Dokumenta Urbana gelaufen. Es war ja faktisch während der Baustelle und während der Vorbereitungen sind wir sehr häufig hier in Kassel gewesen. Und es waren ja in den Gremien, die also als Beirat tätig waren, auch Hochschullehrer hier von der Hochschule, zum Beispiel Christian Kopetzky und Jürgen von Reuß. Es waren aber auch Teilnehmer innerhalb dieser Architekten, die an der Dokumenta Urbana beteiligt waren. Also Michael Wilkens mit einer Studierendengruppe und damals war auch Herr noch Otto Steitle gerade hier. Insofern gab es einfach darüber eine personelle Verbindung auch zu der Hochschule. Die Hochschule hat natürlich sich auch damals sehr stark in diese Diskussion um die Dokumenta Urbana mit eingemischt, zum Teil auch sehr kritisch, mit vor allen Dingen mit Lucius Burkhardt, mit diesem Projekt sichtbar machen, das dann auch später veröffentlicht worden ist. Ich bin dann 1985 nicht berufen worden. Das ist nicht ganz richtig. Die Berufung war erst 1989, sondern ich glaube, Michael Wilkens war es, der mich fragte, ob ich Lust hätte, mal eine Gastprofessur hier zu machen. Und es war einfach ja für mich ein Versuch, weil ich einfach ja seit meinem eigentlichen Studium nicht mehr an der Hochschule war, wollte ich einfach das mal ausprobieren und ich hatte natürlich auch viel hier von der Hochschule gehört. Ich wusste eben, dass gerade auch dieses Projektstudium hier im Mittelpunkt stand, was wir ja schon ansatzweise während meines eigenen Studiums versucht hatten in Gang zu setzen und auch diese Gruppenarbeit zum Beispiel war einfach etwas, was mich sehr interessierte, wie das hier jetzt umgesetzt wurde. Auch diese relativ langen Projekte mit zwei Semestern, die dann auch oft einfach auch mit unterschiedlichen Hochschullehrern unter unterschiedlichen Aspekten gemacht waren. Das fand ich alles sehr spannend und ich habe damals dem Michael sehr gerne zugesagt und ich war dann auch sehr, sehr angetan, vor allen Dingen von den Studierenden, muss ich sagen, weil die einfach von einer unheimlichen Offenheit und unheimlichen Breite waren. Diese verschiedenen Zugangsmöglichkeiten, dass man also mit einer normalen Fachhochschulreife hier an die Uni konnte, hat einfach bedeutet, dass zum Beispiel dann eine Studentin gelernte Krankenschwester war. Und das war eigentlich eine unglaubliche Bereicherung, dass aus diesen ganzen verschiedenen Ecken diese Leute kommen konnten. Dann war es etwas schwieriger, war es mit dem ASL. Das ASL hatte sich nämlich gespalten in den Fachbereich A, 12, und SL, Fachbereich 13. Es waren zwar trotzdem noch die Orientierungsstufe und das Grundstudium war trotzdem noch gemeinsam und es war auch noch, der Fächerkanon wurde eben insgesamt noch gemeinsam veranstaltet, aber es war, sagen wir mal, unter den Hochschullehrern nicht so ein gutes Klima untereinander, das muss ich schon sagen, unter den Studierenden nicht. Das wurde dann nochmal so etwas brenzliger als dann, glaube ich, 1990 gab es dann einfach einmal eine Publikation Kunst und Architektur, wo nur die Architekten drin waren und die Leute von der Kunsthochschule. Und die ASL wurde mit keiner Silbe erwähnt. Und das war also ein ziemlicher Aufruhr, den es damals gab. Also das war gerade, als ich auch ganz frisch dann hier war. Und wie gesagt, woran das im Einzelnen lag, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich ja diese Spaltung selbst nicht miterlebt habe. Also ich habe sozusagen, und diese Wiedervereinigung habe ich dann leider auch nicht mehr miterlebt, weil ich dann 1996 dann weggegangen bin.
Vielen Dank, Inken. Erstmal, du warst ja tatsächlich die erste Professorin auch am ASL. Wir gehen nochmal ein Jahrzehnt zurück quasi Und Gernot Mienke, ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie haben Architektur studiert an der TU Hannover und der TU Berlin. Von 1965 bis 70 waren Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Frei Otto in Stuttgart und promovierten zum Doktoringenieur. Von Beginn an befassten Sie sich mit dem Thema ökologisches Bauen und waren da auch tatsächlich Vorreiter eigentlich in der Definition dieses Begriffs, zu dem wir ja auch gleich noch kommen werden. Im Sommersemester 74 übernahmen Sie das Fachgebiet Tragkonstruktion und experimentelles Bauen an der Gesamthochschule Kassel, wo Sie fast 4 Jahrzehnte als Gründer des Forschungslabors für experimentelles Bauen, FEP, lehrten und forschten. Dabei entstanden über 50 Forschungs- und Entwicklungsprojekte, unter anderem zu den Themen Low-Cost-Bauen, Bauen mit Lehm, Bauen mit Strohballen, Bauen mit Bambus sowie Dachbegrünung und vertikale Gärten. Als freier Architekt realisierten Sie zahlreiche Projekte weltweit und Ihre Publikationen zum Bauen mit Lehm und Stroh gelten als Standardwerke und sind in 12 Sprachen übersetzt. Die gleiche Frage, die wir gerade Inken gestellt haben, auch an Sie. Was war damals der Esprit der Gesamthochschule hier in Kassel in den 70er Jahren und was hat Sie dazu bewogen, hier tatsächlich die Stelle anzunehmen?
Ja, danke für die Einführung. 1974 hatte ich eine Berufung nach Berlin und Kassel gleichzeitig. Das war damals noch möglich. Und ich habe mich für Kassel entschieden, weil hier die Werkstätten waren an der Architekturabteilung. Wir hatten eine Kunststoffwerkstatt, eine Holzwerkstatt und Metallwerkstatt. Und das hat mich fasziniert, weil ich wollte mit den Studenten was realisieren. Und fing gleich an, 1974 einen Antrag zu stellen bei der OE, bei der Organisationseinheit, wie es damals hieß, über 6.000 D-Mark, um einen Seminarraum zu bauen, denn wir waren alle in der Menzelstraße und extrem beengt. Also wir hatten gar nicht genügend Räume für die Gruppenarbeit. Und da hatte heute würde man sagen Fachbereichsrat, beschlossen, das ist nicht möglich, dafür kann man das nicht bauen. Da habe ich gesagt, alles, was mir kostet, das zahle ich privat. Und dann hat man dir die 6.000 genehmigt und wir haben 30 Quadratmeter Seminargebäude gebaut. Materialkosten mit einer Studentengruppe 2 Wochen lang ganz intensiv. Wir hatten ja die Werkstätten ganz in der Nähe in der Menzelstraße, haben uns diese polyedrischen Elemente selber gebaut und mit Abfall Polystyrolschaum von der Verpackungsindustrie alles kostenlos gedämmt. Mit Sprungfedern aus alten Matratzen haben wir das dann noch gespannt, die Membranen. Und dann kam allerdings das Bauamt und beantragte, dass wir das abreißen, weil es nach der hessischen Bauordnung näher als 10 Meter an dem Businenskebau stand. Der war aber aus Beton und Stahl. Und ich habe aber zurückgeschrieben, das ist ein Forschungsprojekt und wir machen Messungen. Und dann wurde es geduldet, aber im nächsten Jahr kriegt es wieder und so weiter. Also im dritten Jahr, also ich habe es immer wieder wunderbar begründet. Und dann haben sie es aufgegeben. Und das war so meine erste positive Erfahrung in Kassel, dass man mit Penetranz auch was erreichen kann. Aber zurück, wir haben das in Kompaktkursen durchgeführt und auf diese Idee kam ich durch unser Studium in Ulm. Ich war ja vorher an dem Institut für Umweltplanung in Ulm und da haben wir ein reines Projektstudium kreiert, also ohne generelle Vorlesung, sondern alles war nur projektbezogen. Und als ich nach Kassel kam, habe ich hier erreicht, dass wir zumindest 2 Wochen pro Semester vorlesungsfrei haben für Projektarbeit und für Exkursionen. Ich glaube, inzwischen ist es nur noch 1 Woche, nicht? Aber jedenfalls war ich ganz ein bisschen stolz, dass ich das erreicht habe, hier das Curriculum umzustrukturieren. Und ich habe in jedem Semester mit Studenten praktisch gearbeitet. Wir haben mehrere Versuchsbauten errichtet. Und die ich zum Teil auch über Forschungsgelder dann finanziert habe. Ein anderes Beispiel noch, 1978 sind wir mit 5 Studenten nach Guatemala gefahren und haben dort 2 Low-Cost-Housing-Projekte, erdbebensichere Bauten, errichtet mit Forschungsgeldern. Und der DRD hat noch die Reise finanziert von den Studenten. Das war also wirklich faszinierend mit den dortigen Studenten von der Uni in Guatemala City. Das waren so für mich die Höhepunkte. Das konnte man nur in Kassel machen, war es für mich. Nicht deswegen bin ich nach Kassel gegangen, weil wir hier diese Freiheit hatten. Und diese Aufbruchsstimmung war ja unter Ersten, leider gab es noch keine Frauen, die Ersten
Studentinnen.
Es gab Studentinnen, die auch eifrig mitgemacht haben, ja. Und wir hatten ja auch sehr viele ausländische Studenten. Ich hatte also die, naja, auch wegen des Lehmbaus, sehr viele zu mir kamen aus Mexiko, aus Vorderem Orient. Und das war also wirklich sehr, auch muss ich noch zu sagen, von der Kunsthochschule gab es auch Studenten, die bei mir mit ihre Abschlussarbeit gemacht haben an den Projektbauten. Also die kamen auch in meine Vorlesungen. Das war damals zur Kunsthochschule wirklich eine interessante Verbindung, weil die dieses Angebot schätzten, was wir hier hatten.
Der dritte Gesprächspartner ist Thomas Herzog.
Ich möchte Sie auch kurz vorstellen, bevor Sie Ihre Perspektive auf die Zeit der 70er und frühen 80er werfen können. Sie waren ab 73 an der Gesamthochschule Kassel als jüngster Architekturprofessor Deutschlands für Entwerfen und Produktentwicklung. Hier leisteten Sie Grundlagenforschung für die Entwicklung solarer Architektur und energetische Gebäudehüllen. Sie studierten von 1960 bis 65 Architektur an der TH München, waren 5 Jahre Mitarbeiter bei Peter von Seidlein und eröffneten 1971 mit ihrer Frau Verena Herzog-Leubel ihr eigenes Partnerschaftsarchitekturbüro in Stuttgart und München. Zentrale Forschungen leisteten sie insbesondere in der architektonisch optimierten Nutzung von Solarenergie. Nach Kassel waren weitere Stationen Darmstadt von 1986 bis 90 und dann München von 93 bis 2006. Außerdem waren sie international als Gastprofessor tätig und forschten und entwickelten für die Europäische Kommission in Brüssel. Sie erhielten zudem zahlreiche Auszeichnungen, zum Beispiel den Rompreis 1971 und den Mies van der Rohe-Preis 1981. Herr Herzog, wie war Ihre Zeit damals? Was waren Ihre Beweggründe und wie haben Sie Kassel in den 70er Jahren erlebt?
Also das mit der Ökologie wird ja noch die zweite Frage. Das lasse ich einfach mal weg, weil so, bevor es dunkel wird, müssen wir fertig sein. Also es gibt verrückte Dinge, nicht? Inken ist ja nach Kassel gekommen, wo ich sehr froh war, weil ich weg war. Ne? So, das muss man ja auch mal sagen. Also, und zwar nicht, weil ich geflohen wäre, was manche Leute dachten, sondern weil ich dachte, also es soll jetzt wann, wie lange dauert das noch? Und da muss ich doch auch noch mal was anderes machen. Das war eigentlich so alles. Und dann hat es sich ereignet, dass jemand sich gemeldet hat aus Aachen und kam dann. Und das sind dann Details. Auf jeden Fall, die positive Zeit hat kurios begonnen. Aber wir sind ja in der Rolle dieser Zeitzeugen. Ne? Das war sehr apartes. Man denkt immer, das ist ein anderer. Oder ist man auch ein Stück weit selbst tatsächlich da gemeint. Und da muss ich was sagen, da komme ich mal zurück auf ein Gespräch zwischen uns. Gernot Minkes und ich waren mit noch 3 anderen in einem Entwicklungsprojekt engagiert, so ein halbes Jahr ungefähr, so Größenordnung. Und dann war ich der Erste, wir waren 5, der Erste, der ausgestiegen ist, dann kam bald der Nächste und so weiter. Und dann habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Und er sagte, fragen Sie doch mal den Sulzer in Stuttgart, der wird da Professor für Baukonstruktion. Vielleicht interessiert das den, wenn Sie kämen.
Ne? Er hat mich ja nach Stuttgart geholt, dann nach Ulm.
Ich meine nur, also dass wir hier so friedlich sitzen, das ging schon damals los. Und dann hat dann gesagt, das sollte geschehen. Und dann war ich da 4 Jahre, 4 Jahresverträge, glaube ich, waren das. Und das war insofern interessant, als es viel zu tun hat mit der Frage, was war das damals für ein Geist hier? Den Geist gab es gar nicht, behaupte ich mal. Sondern es war eine Konstellation, die sehr ungewöhnlich ist. Kassel war ja zum einen Zonenrandgebiet, sage ich mal so ein bisschen frontal. Also wer geht nach Kassel, klar wegen der Documenta und sonst noch, man hatte einfach gar keinen vernünftigen Blick auf die Realitäten, weil man sie nicht kannte. Und dann saßen wir mal beim Mittagessen und Sulzer sagte übrigens, da ist auch eine Stelle, die sollte Sie interessieren. Da liegen ja die Ausschreibungen immer, Sie können sich ja mal bewerben. Da habe ich gesagt, ich erzähle die reine Wahrheit. Habe gesagt, warum soll ich mich da bewerben? Ich will ja nicht Professor werden. Das war lang genug, Schule und dann Assistenz und jetzt reicht's mal. Also nein, habe gesagt, keine Sorge, das werden Sie ja nicht. Ich sagte, das müssen Sie keine Gedanken machen. Aber ich sagte, ach, wie ist aufmunternd, dass Sie mal nicht so es machen, weil ich es nicht werde. Es war eine neue Art von Logik, muss ich sagen. Und dann kam ich hierher und dann kam die Querverbindung mit den Werkstätten. Ich bin hergefahren im Zug, noch die Dias sortiert, und dann habe ich gemerkt, die reden von was völlig anderem, als ich meine. Ich sage mal, ich bin sehr wohl geprägt vom Bauhaus und sehr wohl geprägt natürlich von allem, was Konrad Wachsmann hinterlassen hat. Und ich bin natürlich der Meinung, dass dieses industrialisierte Bauen, und so hieß die Professur auch zunächst, dass die besetzt werden muss, aber nicht, indem man nur Großtafelbauten macht ad infinitum, von morgens bis abends, und die Stellen auf die Weise blockiert werden, sondern indem wir rangehen an etwas, was, das ist mein Standpunkt bis heute, was sich kennzeichnet durch den Prozess des Entstehens. Weil dort das Material, was der Anfang aller Dinge ist sozusagen, und die Behandlung, die Technologie des Umgangs mit dem Material, was uns zu interessieren hat, weil wir die Verantwortung dafür haben und vor allem, weil das ganze Potenzial für die Gestaltung ja in dem Material mit seinen spezifischen Eigenschaften und der Technologie, der gesamten Verfahren, da dazugehört. Und siehe da, also, und dann war ich ein bisschen zu früh da und bin durch die Aue gelaufen, habe diese Schule von Posnenske gesehen, und dann war es um mich geschehen, als ich nebenan in die Werkstätten kam und gefragt habe, ich war noch nie hier, darf ich mal, Entschuldigung? Und dann gab es Metallbau, Sie sagten es ja, Kunststoff, Duroplaste und Thermoplaste wohl sortiert. Textiles und Druck natürlich und Papierverarbeitung, das ganze Klavier. Und ich habe ein, zwei gefragt, mich zögernd vorgestellt, gesagt, ist doch auch eine Architekturklasse, darf man denn da auch? Und ich sagte, ja, selbstverständlich. Habe ich gesagt, ja, sind bisher auch schon Architekturstudentinnen und Studenten, aber nicht gesagt, Architekturstudenten haben wir damals nur gesagt. Das kann ich auch noch was dazu sagen. Oh, und dann habe ich gesagt, ja, wie viel sind es denn so im Jahr? Ist da noch Platz? Naja, schon so, 3, 4, hat er gesagt, der Backfisch. Doch, doch, die kommen durchaus und haben mal eine Frage. Dann habe ich gedacht, so, jetzt müssen wir gucken, dass wir das zum Laufen kriegen. Mhm. Na, so war es. Und wir sind ja auch stur unten in der Kunsthochschule geblieben, weil wir wussten, warum, die Werkstätten nebendran. Und dann kam eher diese Thematik mit der Ökologie im 70ern.
Zum Laufen
kann man
bringen,
dann drüber reden. Aber noch ein Wort zu den Studentinnen und Kolleginnen. Da würde ich gerne sagen, also vielleicht eine Voraussetzung, ich bin ja, das war kriegsbedingt, ich bin ja mit 6 Frauen groß geworden. Also Mutter, Schwester, eine Großmutter, zweite Großmutter, Tante, Tante. Die Männer waren gefallen und im Krieg, Alleinerziehung. Aber die Fakultät hat netterweise damals gesagt, die erste Assistentenstelle kriege ich. Die Regina Streckebach ist, etliche werden Sie kennen, die hier studiert haben, und sie wurde eine gute Freundin und hat sehr, sehr viel mitgeholfen. Und deswegen war es so schön, dass du als Frau dann die Nachfolge warst. Inzwischen ist es eine Selbstverständlichkeit. Unsere Tochter hat aparterweise Architektur studiert und Landschaftsarchitektur als ausgefallenes. Die sind in Kassel übrigens geboren, also waren wir halt da waren und so. Aber ich verquatsch mich, merke ich gerade. Nur die Frage, wie ist das der Konsens gewesen? Was war da durchgängig? Ich behaupte, eine sehr komplizierte Ausgangssituation, 2 Fachhochschulen, eine Kunsthochschule, eine bereits aufgenommene Werkkunstschule und eine Fachhochschule, waren es ja zwei, nicht? Die technische und die wirtschaftliche. Und dann gab es noch die neue universitäre, den Ausbildungsgang. Und die alle hatten verschiedene Curricula und mussten alle Prüfungen so oder so machen. Und wir sprangen von einem Bein aufs andere, manchmal auf dem Seins drauf und auf dem Seins. Man konnte verrückt werden. Das ist also, nur es hat geheißen, Peter Jokusch, einer der ganz wichtigen der ersten Stunde auch mit uns, hat gesagt, hier sind die Betten nicht gemacht. Und Albert Küppers hat gesagt, also da, am Anfang war man noch per Sie, hat gesagt, also Sie können gerne bei mir reinkommen ins Atelier. Also ich habe schon mal ein bisschen vorbereitet, bin ich die Treppe hochgegangen und da lag dann eine Schale mit einem Bleistift, Radiergummi und einem Block. Aber Sie müssen sich jetzt kümmern, wir müssen die Hochschule aufbauen. Das hatten wir gemeinsam. Nur wenn jemand bereits Jahrzehnte in der Lehre dort war, war der natürlich so nicht verbraucht, sondern der war identifiziert, der hatte sein Zuhause in vieler Richtung. So, 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 so und so. Und da drin zurechtzukommen, das hieß, einzelne Figuren definieren in bestimmten Profil und gucken, was passiert. Und die Studenten einbinden, ja. Aber da müsste man Tage reden, wenn man das erzählen muss.
Genau, Tage haben wir leider nicht. Stunde. Und wir würden gerne nochmal auf diesen Aspekt des ökologischen Bauens zurückkommen, der scheinbar ja schon den Geist der damaligen Zeit sehr geprägt hat und heute wieder immer wichtiger wird, eigentlich immer wichtig war, aber zwischendurch kann man vielleicht sagen, doch ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Uns interessiert deswegen jetzt nochmal, wie ist das damals bei euch in die Lehre eingeflossen? Was ist eigentlich euer eigenes Verständnis von ökologischem Bauen? Das ist, glaube ich, bei euch allen jeweils ein bisschen unterschiedlich. Wir haben jetzt schon einmal den Aspekt der Werkstätten gehört. Ich weiß, dass es bei euren Bauten, Inken, glaube ich, vor allem so ein Low-Tech-Ansatz auch ist. Aber wie das dann jeweils in die Lehre eingeflossen ist, das fänden wir jetzt noch ganz spannend. Und den Aspekt, wie es war, hier als erste Professorin tatsächlich zu sein, darfst du in einem Nebensatz gerne mitbeantworten. Das ist jetzt schon erwähnt worden. Aber eigentlich geht es erst vorrangig um das ökologische Bauen.
Eigentlich hat also mein Vorgänger Thomas schon das richtige Stichwort dazu gegeben, nämlich Material und die Materialeigenschaften, die für uns im Bauen sehr, sehr wichtig waren. Und also ich hatte ja den Lehrstuhl Entwerfen und Baukonstruktionen und für uns ist eben Tragwerk eben etwas, was also mehr ist als ein Gerüst und mehr als eine dienende Funktion, sondern ist eigentlich ein Faktor für die Gestaltung selbst. Und die Gestaltung ist sozusagen rührt und wenn sie eben sozusagen ökonomisch und damit auch ökologisch ist, beruht auf die Materialeigenschaften, dass man also Materialeigenschaften sehr genau kennt und auch weiß, wie sie verarbeitet werden und wie sie auch günstig verarbeitet werden. Das waren alles sehr wichtige Aspekte. Und wir haben dann außer diesen Projekten, habe ich ja auch die Vorlesung gehalten und ich habe sie auch deswegen nicht wie oft nach Bauweisen, also dass man mit den Gründungen anfängt und dann Massivbau macht und dann Skelettbau macht, sondern ich habe das eben von dem Material her versucht zu machen, weil man dann immer auf die verschiedenen Bauweisen ja immer auch wieder zurückkommt, was also die Bauweisen sogar dann entsprechend vertiefen kann. Aber mir war das eben sehr, sehr wichtig, eben diese Materialeigenschaften und ihre Möglichkeiten und ihre Grenzen. Also ganz wichtig sind natürlich auch die Grenzen zu benennen, um eben einfach da möglichst viel und das Optimum aus diesem Material herauszuholen. Das hat natürlich auch den Grund, dass man dann natürlich auch, also wenn man ein relativ aufwendig mit dem Material umgeht, bedeutet das nicht unbedingt, dass es teurer wird, sondern man muss natürlich einen sehr guten Ingenieur dabei haben und man muss sehr viel über Material Bescheid wissen, dann kostet es ungefähr das Gleiche, aber man spart unglaublich am Ausbau und das war uns für uns immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Anders hätten wir auch unsere Häuser zum Beispiel im sozialen Wohnungsbau gar nicht so bauen können. Die sind übrigens auch nicht so groß, die Wohnungen, die erscheinen groß, weil sie eben fließende Räume haben, weil sie eben diese Ausblicke nach außen haben, die Verbindung nach außen haben, denn der soziale Wohnungsbau hat seine Grenzen, die wir natürlich selbstverständlich eingehalten haben, seine Raumgrenzen, aber man kann eben sie sozusagen groß erscheinen lassen. Es fängt dann schon damit an, dass man dann zum Beispiel, wenn man ein relativ begrenztes, aber trotzdem schönes Treppenhaus hat und dann noch vielleicht einen sehr kleinen Eingang und dann in einen größeren Raum kommt und dann vielleicht noch bis nach draußen gucken kann, dann hat man einfach auch aus einer kleinen Wohnung faktisch eine große gemacht. Das sind Dinge, die eigentlich, glaube ich, bis heute sehr wichtig sind und die ich aber auch versucht habe, eben gerade auch in diesen Projektarbeiten da immer mit einzubringen. Low-Tech ist auch ein schönes Stichwort, weil es gab dann später, ich glaube 1994, ist halt Gerd Hausladen zu uns gekommen, mit dem habe ich ein gemeinsames Seminar immer gemacht, in dem wir zusammen Gebäude analysiert haben und uns immer gestritten haben, wie viel Technik kommt da rein. Und ist das Gebäude gut zu den Himmelsrichtungen ausgerichtet? Was macht man mit Verschattung und so weiter und so fort? Also es war ein gemeinsames Gespräch mit den Studierenden und mit ihm. Manchmal eben auch strittig. Das waren die Studierenden immer besonders schön, weil dann eben einfach unterschiedliche Meinungen zusammenkamen. Aber das war total belebt und das hat auch, wir haben eigentlich alle dabei sehr viel gelernt. Und auch das fand ich immer einen sehr wichtigen Gesichtspunkt, auch gerade in diesen Projekten. Und diese Projekte haben ja ohnehin die Möglichkeit gehabt, dass man eben auch immer Leute aus anderen Disziplinen dazu nimmt. Es war während, bevor, also Manfred Grohmann kam, ich war nicht mit den Tragwerkslehrern, war ich ja nicht so glücklich, die hier war. Aber es gab ja die Bauingenieure und da habe ich sehr viel mit Herrn Milhorn zusammengearbeitet. Und das war einfach auch wirklich sehr schön. Und diese Möglichkeiten, dass man diese Möglichkeiten hatte, das war auch wieder immer unter diesem Gesichtspunkt jetzt so eigentlich einfach und doch kompliziert zu bauen. Also das ist immer sozusagen diese Balance zu halten.
Vielen Dank, Inken. Low-Tech, Material, das sind auch zwei große Themen von Ihnen, Herr Mienke. Sie gelten als einer der großen Pioniere des modernen Lehmbaus, kommen aber von Frei Otto und von den Leichttragwerken und haben in den 70er Jahren auch im Experimentiergelände unten in der Menzelstraße viel mit Low-Cost und Bauen mit Abfallstoffen gearbeitet. Wie würden Sie in aller Kürze diesen Weg des ökologischen Bauens für sich nachvollziehen? Wie kommt man von den Leichttragwerken zum Lehmbau?
Ja, also den Begriff gab es ja eigentlich noch gar nicht. Der ist 82 durch die Veröffentlichung von Peer Krusche und Dirk Althaus eigentlich erst bekannt geworden für das ökologische Bauen. Ich hatte den damals auch noch nicht im Begriff. Für mich war es zunächst das alternative Bauen, so habe ich auch Vorlesungen gehalten. Nachher hießen meine Vorlesungen allerdings auch ökologisches Bauen, da habe ich ja zwei Semester Wochenstunden immer gehalten. Und querbeet, also bis von den frühen einfachen Bauten, das wird jetzt zu weit. Also für mich war das Wichtigste am Anfang das ressourcensparende und das umweltschonende Bauen, so fing es damals an. Dann kam der Begriff ökologisches Bauen. Inzwischen gehe ich noch weiter. Für mich ist es das nachhaltige Bauen, weil das ökologische Bauen, zum Beispiel mit Naturbaustoffen, wenn man mit Bambus baut, das ist wunderschön, das ist ideal. Ein minimaler Primärenergieinhalt, es wäre eigentlich der idealste Baustoff, ökologisch gesehen. Aber wenn er nur 8 oder 12 Jahre hält, der Bau, was ist dann dann? Also das muss auch nachhaltig sein. Also für mich war immer ökologisch, ökonomisch, nachhaltig, die drei Begriffe. Ich hatte ja auch 82 so eine Veröffentlichung gemacht und versucht, das zu definieren, das ökologische Bauen. Hatte einen Arbeitskreis gegründet. Wir haben ja dann mit den Kollegen Hecker-Hecker-Lohnenschleif die ökologische Siedlung hier in Kassel gebaut, für die ich das Konzept entwickelt hatte. Also es war eine ganz spannende Entwicklung. Ja, am Anfang waren es die natürlichen Baustoffe und die Abfallmaterialien. Das war auch neu. Und da habe ich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Grundlagenforschung finanziert bekommen. Das war sehr erstaunlich, weil die das, glaube ich, nie wieder gemacht haben, wo wir mit Abfallstoffen systematisch untersucht haben, was gibt's, was fällt bei uns, in der Industrie, unserer Wirtschaft an Abfallstoffen, was kann man damit machen? Also mit Flaschen, Dosen, Autoreifen. Und wir haben eben immer entsprechend mit der Zwickibox einige hunderttausend Möglichkeiten theoretisch entwickelt und dann die optimiert und haben bis zu 40 verschiedene kleinere Versuchsbauten, aber 1:1 gebaut. Übrigens, Planungstheorie war etwas, was ich aus Ulm mitgebracht hatte. Das war auch damals ziemlich unbekannt, dass man so theoretisch entwerfen kann mit systematischen Alternativen erzeugen. Also die Zwickibox ist so ein typisches Beispiel. Ja, ich weiß nicht, ob noch weitere Fragen sind. Wir könnten natürlich lange reden. Ja, also was mich besonders interessiert hat und warum auch viele Studenten zu mir dann kamen, dass ich versucht habe, die studentische Arbeit in die Forschung einzubeziehen. Ich habe also da immer einige Hilfskräfte mitfinanzieren können, auch mal einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Und dann haben wir eben viele Sachen realisiert auf dem Versuchsgelände in der Menzelstraße. Das hatte ich ja damals als Bedingung für meine Berufung herausbekommen, dass ich da Bauten errichten kann, ohne Genehmigung, solange sie nur eingeschossig sind und solange ich den Kopf dafür hinhalte. Das war also auch erstaunlich. Ja, leider ist unser Strohballenhaus durch die vorletzte Dokumente abgerissen worden. Das war der erste lasttragende Strohballenbau, der überhaupt genutzt wurde in Deutschland. Das war wirklich, da war ich dann nicht mehr da und konnte das auch nicht verhindern. Und da gab es eben auch die Differenzen mit der Kunsthochschule, die das Gelände haben wollte, für sich nutzen wollte und froh war, wenn alles Mögliche abgerissen wurde. Zum Glück ist die Lehmkuppel von 92, die steht ja noch, die auch Bestandteil der Documenta war, der Documenta 14, in dem ich diese Installation hatte. Ja.
Viele Grundlagen, Forschung und Bauten sind damals abgerissen worden die Jahre. Ne? Ja. Und heute steht das Experimentiergelände ja eigentlich sehr verlassen da, wartet eigentlich nur darauf, dass wir wieder was damit anfangen.
Wir haben die erste Stampflehmkuppel gebaut weltweit. Also wir haben wirklich Pionierarbeit gemacht. Und das war das Schöne, diese Freiheit zu haben. Und dadurch, dass wir in der Menzelstraße blieben, wir waren ja damals wir waren die drei Nikolic und wir beide.
Ja, und der Peter Latz.
Und der Peter Latz, die Außenseiter, die es gab wirklich die andere Fraktion, die hier war, die gegen uns war, weil wir wollten das einfach, die Materialisierung, die Realisierung, und wir haben ja auch die Studenten hinter uns gehabt, nicht? Die wirklich in so einem zweiwöchigen Kompaktkurs mehr gelernt haben als in zwei oder drei Semestern Vorlesungen hier oder Übungen, nicht? Oder theoretischer Projektarbeit.
Herr Herzog, wir hatten im Vorgespräch schon diskutiert, ökologisches Bauen in ein paar Stichworten zu definieren, ist ganz, ganz schwer. Trotzdem haben wir uns darauf geeinigt, dass Sie es versuchen wollen. Ihren Ansatz von den pneumatischen Konstruktionen 72, Ihre Doktorarbeit bis zur Gebäudehülle und dem solaren Bauen, Ihren Ansatz des ökologischen Bauens uns darzulegen, weil ich glaube, damit wird dann auch dieses Spektrum eigentlich der unterschiedlichen Positionen hier an der GHK sehr deutlich.
Also, ja, ökologieorientiertes Bauen, wenn man nach den Begriffen fragt. Wenn man mit der Ökologie den Haushalt der Natur, die Menschen eingeschlossen meint, vor allem den organischen Bereich. Und das, haben Sie selber ja gesagt, ist ein Weltthema. Und es gibt ja keine Architekturschule unter den zigtausend, wo das nicht jetzt läuft. Aber das, was interessant ist im Zusammenhang mit der Zeit damals, ist, dass wir entdeckt haben, und zwar ein Doktorand, dass in Brüssel solarenergieorientierte Forschung und Entwicklung ausgeschrieben ist. Und dann kam die Überlegung, warum kümmern wir uns darum nicht? Denn wir waren präpariert durch, noch ein Name, der ganz wichtig ist, durch Ernst Ulrich von Weizsäcker. In dem Moment, wo er berufen war, er hatte den ersten Lehrstuhl in Deutschland für interdisziplinäre Biologie, hatte als Hintergrund das SPD-Papier, ein ganz dünnes Heftchen, zur Baukasten-Gesamtuniversität oder Gesamthochschule. Das muss man wissen, dieses Paper war wie ein Start hinein in diese multidisziplinäre Arbeit. Das ist was ganz, ganz Grundsätzliches. Die Projekte, mit denen wir konfrontiert sind heute, wir auf die verschiedenste Art und Weise, orientieren sich nicht an den Entwurfsvorschlägen, die Hochschullehrer an den Universitäten machen, sondern die liegen irgendwo in der Realität. Und dann müssen die, die da von der Kompetenz und dem Engagement her zuständig sind, das anfassen. Wenn man dann sagt, der Bausektor ist der weitaus größte Industriebereich in Deutschland, wobei Deutschland so viel ist vom Ganzen, das ist das Nächste. Aber dann ist ganz klar, dass wir gefordert sind in unserer Rolle als die, die das Ganze zusammenhalten müssen und hinkriegen müssen. Riesenthema, ich schneide es lieber extra ab. Aber wir haben gesagt, wir nehmen mal Kontakt auf mit Brüssel, haben das getan, da gibt es dann immer Termine natürlich, dann sind wir hingefahren zu dritt und dann saß da ein Physiker, der sagte, ja, kommen Sie rein, Sie sind die Nächsten, weiß Gott, Nummer 17 oder sonst was, und haben dem gesagt, also es geht darum, dass man mit der Solarenergie die 10.000 Mal pro Tag dessen, was die Menschheit verbraucht, anbietet, was macht, was mit den Häusern und den Städten zu tun hat. Und daraufhin hat er gesagt, ja, und was stellen Sie sich da vor? Und haben wir gesagt, das ist aufgezählt. Und was wollen Sie konkret machen? Rechts saß ein Ministrant, links saß ein, ich sagte, das ist ein Architekt. Das ist was Florenz, schöne Bauten, aber das hat doch mit uns nichts zu tun. Photovoltaik, wissen Sie überhaupt, was das ist? Sagen Sie bitte nicht, das sei K-Wert. Ich sagte, das sage ich ja gar nicht. Aber der hat gesagt, lass den mal ausreden. Es ist wirklich so gewesen. Und er hat gesagt, was wollen Sie genau machen? Er hat gesagt, wir brauchen reagible Gebäudehüllen. Sie ziehen ja auch nicht im Hochsommer das Gleiche an wie Ende November, oder? Also das war so ein bisschen so, das ist ja wurscht, schlimmstenfalls kriegen wir nichts, dann haben wir halt Pech gehabt. Und dann kam das so ins Gespräch und ich sagte, und da glauben Sie, ist was zu holen. Dann bekamen wir einen Auftrag, haben unsere Zwischentermine eingehalten, wurden belobigt, bekamen ein erteiltes Patent, ist ja auch, kriegst du auch nicht jeden Tag, nicht angemeldet, erteilt. Und dann wurde ich eingeladen zu einem Vortrag, um einen zu einem Contractors Meeting auf die Isola di San Giorgio in Venedig, wo Palladio, ein wunderbares Konferenzzentrum ist das jetzt, gemacht hat. Und dann saßen da lauter Leute, die über Photovoltaik und thermische Solarenergie geredet haben. Und woraufhin der Vorsitzende, das war ein Assistent, ehemaliger von Carlo Scarpa, Sergio Loss, hat gesagt, so ganz tiefe Stimme, gesagt, the only real problem with solar architecture is the architect. Und da haben alle geguckt und gesagt, aber wieso, der hat doch, die haben sich immer erzählt, was die Kollektoren leisten mit der Neigung und was dies und das und jenes. Und wir hatten schon die ersten einschlägigen Bauten gemacht und die waren als Raketen hochgegangen und daraufhin war Verwirrung. Und dann hat mich jemand in der Kaffeepause zur Seite genommen und hat gesagt, ein Österreicher in der zentralen Forschung von Siemens damals, hat gesagt, das ist hochinteressant, Herr Professor, was Sie sagen, aber glauben Sie, das hat keinen Sinn. Wir machen das, weil wir das Outer Space brauchen. Wir brauchen doch für die Satelliten Energie, verstehen Sie? Aber das kann man nie fürs Bauen verwenden. Glauben Sie mir das? Das wüsste man doch. Da kostet so ein Stück, das kostet schon 3.000 Mark. Und ich habe gesagt, das ist eine Frage der Industrialisierung und der Vorbereitung. Und dann machen wir, ja, wenn Sie meinen, gern, ja. So kam das ins Rollen. Und dann von da an war ich mit den Fraunhofern liiert, engstens liiert in Freiburg. Das waren 4 oder 5 Leute. Bereits der Nachfolger vom Gründungsdirektor, der Joachim Luther, hat es bis auf 600 gebracht. Kein Architekt dabei, natürlich, klar. Und dann Der nächste lag dann weit über 1000. Und das ist inzwischen eine europäische Institution erster Güte. Das heißt, wir sind genau in den Drift reingekommen mit unseren Kassler-Aktivitäten. Und die Bauten, die wir gemacht haben, die wurden sehr publik, weil sie so komisch waren, weil sie so anders waren als das, was man kannte. Und weil es so aussah, als hätte das Sinn. Zumindest kriegt man Architekturpreise dafür. Das ist ja auch schon was für viele. Aber das ist jedenfalls eine Sache, die additiv zusammenkam. Und das ist natürlich bestens zurückgelaufen. Und dann haben sie mich nach einem Jahrzehnt etwa, haben sie gesagt, also jetzt müssen wir Konferenzen machen. Und jetzt muss, das, ihr müsst ein PR machen. Ihr müsst das. Und ich habe gesagt, ich muss gar nichts. Ich muss an der Hochschule arbeiten. Inzwischen hatte sich was geändert. Und die letzte auch Story zu der Sache ist, dass man mich gefragt hat von Ferrara, das ist in der Architektur in Italien die Nummer eins seit langen Jahren, ob ich mir vorstellen könnte, einen Preis zu jurieren zu dieser Thematik. Sie hätten kapiert, sie müssten sich mit Umweltenergien beschäftigen. Ob ich das machen, habe ich gesagt, ja, dann, wenn ich entscheide, wie das läuft. Ja, ja, natürlich gerne, weil die wussten nicht wie. Und dann habe ich gesagt, also es ist ein internationales Thema, weder eins der Ferrarese, noch ein italienisch, noch ein europäisches, ein internationales Thema. Und wenn man das macht, hat es keinen Sinn, sich auf die hübschen Gemeinsamkeiten zu verständigen, sondern es muss offensiv sein und es muss offen sein, weltweit. Dafür wird die Jury jedes Jahr wechseln. Und immer habe ich gesagt, welche zwei anderen, natürlich die Damen zuerst, war schon klar, ganzen Schwung, die haben zum Teil hinterher Pritzker-Preis gekriegt. Und so. Aber die haben selbstverständlich, haben alle zugesagt und dann zum Beispiel mal jemand aus Südafrika und jemand aus Kanada. Waren immer noch zwei andere Ausländer und ein Sekretär. Und weltweit ausgeschrieben, das letzte Mal war jetzt nach der Pandemie ziemlich abgenommen, aber das Mal davor waren 200 Entries. Aus allen Teilen der Welt. Und das ist von 25 geklettert, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Das ist auch was, was mit Kassel zu tun hat. Ganz eindeutig, weil die Sachen, die wir gemacht haben selbst, die haben ihre Wurzeln hier gehabt und da fehlt die kleine Lücke, die Sie aber schon erwähnt haben, nämlich das mit der Agat. Wie Ernst von Weizsäcker hier antrat und der Willy Birter als Schweizer, der hat einen wunderbaren Physiker, der gesagt, im ersten Leben war ich Physiker, jetzt bin ich Ökonom. Der hat das gemanagt, das sind 8 OEs, jetzt Fakultäten gewesen, die da mitgemacht haben. Wir haben uns alle 2 Wochen, ein, zwei Wochen getroffen. Natürlich war der Peter Latzer ganz eine zentrale Figur als Landschaftsarchitekt dabei gewesen, aber die Agrarwissenschaften, die Physik, die Ingenieurthemen von rundum und haben Dinge artikuliert. Aus Brüssel kam, haben sich die guten Botschaften gemehrt, noch und noch. Der 4. Kongress dann, es war immer ein europäischer Kongress für Solar Energy and Architecture and Urban Planning, war dann in Berlin. Klaus Töpfer, Umweltminister, Bauminister, ideal als Schirmherr politischer. 1200 Teilnehmer in der Schwangeren Auster. Ich war Chairman von dem Ding, Norman Foster war da, Richard Rogers war da und Renzo Piano waren da. So haben die Abendvorträge gemacht, es hat gekracht im Gebälk. Und wir haben bei der Gelegenheit, ich dachte nur, vielleicht gibt es jemanden, der es nicht kennt, haben wir die Charta verabschieden lassen. Es war ein Kommissar aus Brüssel da, also damit ein offizielles europäisches Dokument geworden mit 30 Namen, Sie werden die meisten kennen. Und das war 96. Und nachdem es dann mit nicht mehr nur die Solarenergie war, was in Sachen Forschung und Entwicklung, sondern zudem das Problem, was wir heute haben, die ganzen Emissionen, die CO2-Problematik, die ganze Chance, hat Töpfer, wir haben uns kurz geschlossen, hat gesagt, einverstanden, wir machen eine Weltcharta draus. Und das hat der Verlag hat mitgemacht, das Ding kostet nichts praktisch. Also gedruckt und weg war es. Und gedruckt und weg war es. Und das dritte gedruckt und weg war es. Es durfte nichts kosten, damit man es einstecken kann. Und die Studenten nicht kein Problem damit haben. Ich wollte nur sagen, so weit konnte man das Ding schon treiben. Das ist dann in den Nullerjahren irgendwann passiert, diese Schule. Erst nur als Anhängsel, damit man mal sieht, aus diesen Sachen, die hier in diesem Anfangs-Amalgam sich gezeigt haben, ist dann das Unterschiedlichste geworden. Deswegen haben wir ja ganz verschiedene Sachen gemacht. Uns rauscht nach wie vor im Gebälk, kann ich nur sagen. Aber wenn es jemand interessiert, kann man angucken.
Herzlichen Dank, Herr Herzog. Ich fand, das war schon ein sehr schöner Ritt durch drei ganz eigene Wege wieder. Wir wollten aber tatsächlich zum Ende der Veranstaltung.
Und das war die Gesprächsrunde zum Kasseler Modell am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Universität Kassel. Mein Name ist Erik Seitel. Bis zum nächsten Mal.